Guten Morgen, alle zusammen. Unser Gott ist groß, Amen. Die Gemeinde, in der heutigen Predigt wird es um ein Thema gehen, das gerade aktuell um uns herum in vielen Bereichen sehr präsent ist. Es geht um eine bestimmte Form der Kultur, die an den Tag gelegt wird. Sie nennt sich Cancel Culture. Auch wenn der Begriff viel neu erscheinen mag, ist die Sache hinter Cancel Culture sehr alt. Der deutsche Begriff ist Absage- oder Löschkultur. Es ist ein Instrument, das oft in der Welt der Prominenz oder auch in der Welt der Politiker genutzt wird, um jemanden aus diesem besagten Kreis auszuschließen. Eine Form der Selbstjustiz. Die offizielle Definition ist, Cancel Culture bezeichnet den Versuch, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen, häufig von Prominenten, öffentlich zu ächten. Es wird häufig zu einem generellen Boykott dieser Personen aufgerufen. Das Ergebnis ist oft das Karriereende. Die Kollegen wenden sich ab, die Liebe der Fans schlägt um auf Hass, das Vertrauen der Wähler schlägt um auf Misstrauen. Die Medien sind ja dafür bekannt, dass sie oft noch etwas mehr dazu schreiben oder dichten. Und das steigert natürlich auch den Druck auf die Familie, denn es herrscht Chaos. Man weiß nicht mehr, was Wahrheit oder Lüge ist, weil alles, was behauptet wird, nah an Wahrheit und Lüge liegt. Der Rückhalt fängt an zu bröckeln. Und das führt oft dazu, dass diese Personen, die dieser Löschkultur zum Opfer fallen, sich am Ende isoliert und einsam wiederfinden. Und dieser Zustand hält dann noch an, wenn im Nachhinein bewiesen wird, dass die Behauptungen nicht wahr sind. Oft ist es dann schon zu spät. Oft ist dann schon jemand da, der diese Lücke ausgefüllt hat. Oder schlimmer sogar, die Person hat ihrem Leben bereits ein Ende gesetzt. Diese Kultur, Menschen gesellschaftlich zu ächten und zu isolieren, ist mittlerweile nicht nur ein Problem in der prominenten Welt. Diese Kultur hat auch schon lange unsere Arbeitsstätten, unsere Bildungseinrichtungen und unsere Familien oder sogar unsere Kirchen erreicht. E-Mails auf der Arbeit, die diesen einen bestimmten Kollegen an den Pranger stellen. Das Kind, das auf dem Schulhof ständig alleine ist, weil es alle meiden, nur weil es die falschen Klamotten anhat. Gemeindemitglieder, die gecancelt werden, weil sie die Leitung kritisieren. Prediger oder die Leitung selbst, die gecancelt wird, weil sie zum Beispiel, heutzutage ist es ja sehr präsent, der Gender-Ideologie nicht Folge leisten. Oder gib dich heute mal in der Öffentlichkeit zu erkennen, dass du mit dieser ganzen LGBTQ- und Transgender-Ideologie nicht einverstanden bist. Es folgen Szenen wie damals zur Hexenverbrennung. Nur, dass es heute kein Feuer ist, sondern ganz viele Handys, die auf dich gerichtet sind. Videos, die dann wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet werden und der Öffentlichkeit mitteilen, wie böse du doch bist. Aber ganz ehrlich mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich kann mit deinem Jesus nichts anfangen und mit deinem Glauben tue ich mich schwer, weil ich mit der Lehre nicht einverstanden bin von Jesus, dann würde ich doch nie im Leben auf den Gedanken kommen, diese Person einen Christenhasser zu nennen oder diese Person eine Jesusphobie zu unterstellen. Aber andersherum, bei der einfachsten Kritik ist man plötzlich ein Schwulenhasser, ein Transphober oder ein Intoleranter. Und es wird dann öffentlich aufgerufen, diese Person zu meiden. Ich finde, da läuft etwas schief in der Gesellschaft. Und besonders ein Land, das für Toleranz und Vielfalt einstehen möchte, versagt. Denn Toleranz ist keine Einbahnstraße. Kritik muss von beiden Seiten möglich sein, ohne dass die andere Seite gelöscht wird, für das, was gesagt wird. Und so verbreitet sich eine Kultur der Intoleranz, Eine Kultur des Löschens und des Ablehnens ohne Rücksicht auf irgendetwas. Gerechtigkeitshalber muss auch gesagt werden, nicht jeder, der dieser Löschkultur zum Opfer gefallen ist in der Vergangenheit, war vielleicht auch völlig unschuldig. Das muss man auch sagen. Aber ich bezweifle, dass eine Kultur des Löschens für uns Christen der richtige Weg ist. Und überhaupt für alle Menschen, egal ob du Christ bist oder nicht. Und ich hatte den Eindruck, zu diesem Thema zu predigen, weil diese Form der Kultur auch immer mehr die Kirchen und Gemeinden erreicht. Diese Kultur betrifft mittlerweile alle. Sie macht von niemandem Halt. Es ist nicht nur ein Prominentenproblem. Opfer kann mittlerweile jeder sein. Täter kann mittlerweile auch jeder sein. Das Internet macht es möglich. Und diese Predigt soll uns aufzeigen, ob Cancel Culture etwas ist, was wir Christen auch anwenden sollten. Und eine andere wichtige Frage, wie reagieren wir, wenn wir selbst gelöscht werden? Wie reagierst du, wenn du gecancelt wirst? Und die Bibel hat auf alles eine Antwort. Und wir finden in der Bibel viele Begebenheiten, in denen diese Kultur des Löschens ausgelebt wird. Und ich bin auf eine Begebenheit gestoßen, in der Jesus das hautnah erlebt. Und nicht nur das, er antwortet sogar drauf. Und da können wir sehr vieles lernen. Diese Stelle wollen wir uns mal anschauen. Wir lernen auf der einen Seite die wahren Motive einer Löschkultur kennen und auf der anderen Seite, was unsere Reaktion auf diese Form der Kultur sein sollte. Lass uns in der Bibel Matthäus 12, die Verse 1 bis 8 lesen. Matthäus 12, 1 bis 8. Ich lese euch die Stelle vor. Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen, um die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, was deine Jünger da machen, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das, David nicht und auch seine Männer nicht. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Und ich sage euch, hier geht es um etwas Größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Ich finde, diese Bibelstelle hat es in sich. Wenn man das so liest, dann wird das nicht so klar auf den ersten Blick. Irgendwie hat Matthäus das so nüchtern aufgeschrieben. Markus und Lukas haben auch hierüber geschrieben, aber ihre Berichte sind noch kürzer ausgefallen. Sie müssen wirklich sehr hungrig gewesen sein. Aber wenn du dich in diese Situation hineinversetzt und die damaligen Begebenheiten berücksichtigst, wirst du feststellen, in dieser Begebenheit steckt sehr viel Konfrontation. Hier steckt das Herzblut von Jesus. Hier wird sein Zorn sichtbar, wenn eines seiner Kinder zu Unrecht beschuldigt wird. Aber trotz aller Konfrontation, trotz seinem Zorn, steckt hier auch sehr viel von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und all das wird uns die Antworten geben in der Frage, wie wir mit dieser Löschkultur umgehen sollen. Die Stelle beginnt mit einer Alltagssituation. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und wer von uns kennt das nicht? Man ist unterwegs, plötzlich bekommt man Hunger. Plötzlich packt der Hunger die Jünger. Der Magen knurrt und weit und breit kein Dönerladen. Kein Curry 36, kein Imbiss. Was machen sie? Sie befinden sich ja auf einem Feld, sie pflücken die Ähren und essen die Körner. Alles gut, könnte man sagen. Die Jünger haben Hunger, sie essen etwas, alle sind satt, alle sind glücklich, der Globus dreht sich, das Leben geht weiter. wenn da nicht so bestimmte Personen wären, die aus alltäglichen Dingen ein riesiges Problem machen. Kennst du solche Personen? Oder vielleicht bist du auch einer von ihnen. Es ist kein Geheimnis. Jesus war den Pharisäern ein Dorn im Auge. Sie überlegen schon lange, wie sie Jesus töten können. Und es war nicht leicht, denn Jesus hatte eine große Menschenmenge begeistert und viele sind ihm gefolgt. Also mussten sie ihn öffentlich diskreditieren. Sie mussten ihn vorher canceln. Sie mussten das Meinungsbild der Öffentlichkeit zu Jesus vollständig verändern. Nur so konnten sie mit der Bevölkerung im Rücken gegen Jesus vorgehen. Und das ist einer von vielen Versuchen, genau das zu tun. Sie sprechen Jesus in aller Öffentlichkeit an. Ihre wahren Motive, Jesus zu löschen, verstecken sie hinter viel Heuchelei und Scheinheiligkeit. Sie hätten auch die Jünger direkt ansprechen können und die Missverständnisse, die es da gab, aus dem Weg räumen können. Das hätte nicht lange gedauert. Aber sie reden lieber zu Jesus, denn es geht nicht um die Sache direkt. Es ist nur ein Vorwand. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, sprichst du die Person direkt an oder benennst das Problem, damit es schnell gelöst werden kann? Oder hast du andere Pläne und gehörst zu der Sorte, die dein Gegenüber im Dunkeln lässt und lieber mit Dritten spricht? Es ist gut, darüber nachzudenken. Die Jünger tun hier etwas Alltägliches. Was hier aber das Problem zu sein scheint, ist, dass sie es an einem Sabbat tun. Es war ein besonderer Tag. Das war der Tag, an dem die Juden der Befreiung durch Gott aus den Händen der Ägypter gedacht haben. Und an diesem Tag gab es einige Regeln zu beachten. Aus anderen Begebenheiten kennen wir zum Beispiel einige Regeln, wie zum Beispiel, dass man am Sabbat die Matte, auf der man gelegen hat, nicht tragen durfte. Und sogar das Heilen war am Sabbat verboten. Das können wir in verschiedenen Geschichten lesen, dass diese Vorwürfe dann hervorgebracht werden. Auf dem ersten Blick klingt der Einwand der Pharisäer plausibel. Es gibt diese oder jene Regel und wenn da etwas nicht eingehalten wird, streiten sie als oberste Schriftgelehrten ein. Aber wie so immer durchschaut Jesus ihre heuchlerischen Absichten. In der Antwort von Jesus wird klar, wie sauer Jesus eigentlich in diesem Moment ist. Jesus versteht keinen Spaß, wenn einer seiner Kinder bloßgestellt wird. Jesus versteht überhaupt keinen Spaß, wenn seine Nachfolger öffentlich an den Pranger gestellt werden. Er versteht erst recht keinen Spaß, wenn das sogenannte Leiter tun, die es eigentlich besser wissen müssen. Und das wird in seiner Antwort mehr als deutlich. Aber Jesus antwortete ihnen, lesen wir, habt ihr denn nicht gelesen? Habt ihr denn nicht gelesen? Ihr müsst euch das mal vorstellen, damit ihr versteht, wie beleidigend eigentlich diese Antwort ist. Jesus redet dort zu Menschen, die von Kindesalter auf darauf trainiert wurden, das Gesetz, also die Tora, bestens zu studieren und alle Gesetze möglichst auswendig zu kennen. Es ist mehr oder weniger ihr Beruf. Es ist ihr Alltag, es ist ihr Leben. Sie beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit diesen Gesetzen. Sie achten sehr darauf, dass diese Gesetze befolgt werden. Es ist ihr täglich Brot. Sie sind die Profis. Und wenn Jesus jetzt diese Schriftgelehrten fragt, habt ihr denn nicht gelesen? Und das auch noch in aller Öffentlichkeit, dann ist das schon ein starker Angriff. Eine Bloßstellung in aller Öffentlichkeit. Wenn nicht sogar eine Beleidigung oder sogar sehr verletzend. Aber hier wird klar, was es bedeutet, dass Jesus unser Fürbitter ist. Er lässt kein falsches Wort über uns kommen. Er lässt keinen falschen Gedanken über uns kommen. Wenn wir uns an ihn halten, haben wir den besten Verteidiger an unserer Seite. So weit, so gut. Aber hier stellt sich auch eine andere Frage. Diese Schriftgelehrten beziehen sich ja auf die Gesetze, die Gott den Israeliten gegeben hat. Es ist Gottes Wort. Und wir lesen im Johannesevangelium, dass Jesus das Wort ist. Jesus ist also auch das Wort, dass die Schriftgelehrten hier umzusetzen versuchen. Wer ist dann hier im Rechten? Bricht Jesus hier bewusst Gesetze? Bricht er das Gesetz, das er selbst in Person ist? Betreibt hier Jesus Machtmissbrauch? Die Antwort ist ganz klar, nein. Jesus bricht nicht das Gesetz, wie es ihm vorgeworfen wird. Es gibt einen kleinen Unterschied zu den Pharisäern. Er lebt und legt die Gesetze korrekt aus. Das, was die Pharisäer den Jüngern da vorwerfen, ist nicht mal verboten. Das Gute ist, wir können das direkt mal im Gesetz gegenlesen. Die Stelle finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 26. Da steht, in einem Getreidefeld könnt ihr mit der Hand Ehren pflücken. Das, was die Jünger da tun, ist ja nicht mehr verboten, so wie es die Pharisäer behaupten. Das, was verboten war, ist, dass der Bauer mit der Sichel die Ehren erntet. Die Arbeit war verboten am Sabbat. Aber die Jünger durften das tun, was sie da tun. Es war nicht verboten, so wie die Pharisäer darstellen, die es eigentlich besser wissen müssten. Jesus legt die Gesetze richtig aus, frei von menschlichen Ängsten, kulturellen Gewohnheiten und persönlichen Unsicherheiten. Das Wort Gottes ist perfekt und das Wort Gottes ist nie falsch. Und das Problem gibt es auch heute leider zu oft. Was heute sehr oft passiert ist, dass dieses Wort nicht mehr ungefiltert vermittelt wird. Den Regeln und Gesetzen, die wir im Wort finden, werden menschliche Ängste, kulturelle Gewohnheiten und eigene Unsicherheiten beigemischt. Und das Ergebnis ist bewusste geistliche Manipulation. Denn wer so etwas tut, hat immer eine versteckte Agenda. Wie die Pharisäer hier in dieser Begebenheit auch. Und hier versteht Jesus überhaupt keinen Spaß. Und das ist der Grund, warum Jesus sich nicht mal darüber schert, ob er in seiner Antwort zu forsch oder zu herablassend gegenüber diesen Schriftgelehrten ist. Es gibt Situationen, da ist eine direkte Konfrontation notwendig. Erst recht dann, wenn Menschen, die es besser wissen sollten, das Wort so durch den Dreck ziehen. Das Wort ist dazu da, um Menschen aus ihrem Tiefpunkt zu erheben. Das Wort ist dazu da, um Menschen zu motivieren, über sich hinauszuwachsen. Und Leiter, die sich dazu entschieden haben, das Wort zu verkünden, sind dazu berufen, dafür Sorge zu tragen, dass das Wort ungefiltert bei den Menschen ankommt. Frei von unseren Ängsten, frei von meinen Sorgen, frei von kulturellem Hintergrund, wie ich aufgewachsen bin. Was aber heutzutage passiert, ist, dass dem Wort persönliche Unsicherheiten beigemischt werden oder kulturelle Rituale beigemischt werden. Und das Motiv ist oft, Menschen in der Gemeinde unter dem eigenen Niveau zu halten. Menschen in der Gemeinde unter sich zu halten, um zu verhindern, dass sie über einen selbst hinaus wachsen können. Menschen unter Kontrolle zu halten oder korrekt ausgedrückt, Menschen zu knechten. Es werden Verbote erlassen, die anhand der Bibel nicht mal ansatzweise erklärt werden können. Und aktuell gibt es nicht wenige Regeln in Kirchen. Es geht los von, dass Frauen keine Hosen tragen dürfen, Männer keine kurzen Hosen, bis hin zu anderen verrückten Kleiderordnungen. Es gibt sogar Regeln, dass das Pfeifen eine Sünde ist. Oder sich mal einen Film anschauen eine Sünde ist. Oder tanzen eine Sünde ist. Während meiner Vorbereitung auf diese Predigt habe ich sogar einen Bericht gelesen, dass es eine Gemeinde gibt, in der es eine Sünde ist, zu zwinkern. Das ist eine Sünde. Es gibt da, ich bin mir sicher, dass hier einige von euch charmanter machen können, es gibt da so viele andere Beispiele, die so verrückt sind. Nur weil die Leute, die solche Regeln aufstellen, oft selbst schwach sind in diesen Bereichen. Man stellt diese Regeln auf und leitet es irgendwie ab aufgrund eines Bibelverses, den man aus dem Kontext reißt. Oft wird auch das Wort genutzt, um Mitarbeiter unter Druck zu setzen und dahingehend zu manipulieren, dass sie alles für den Pastor oder den Leiter tun würden. Es ist eine Sünde, den Pastor oder den Leiter zu kritisieren, wird oft gesagt. Wenn man dann mal nicht so handelt, wie der Leiter es möchte, dann wird die Geistlichkeit aberkannt und so dann unter Druck gesetzt. Und diese fehlende Geistlichkeit wird dann genutzt, um Menschen daran zu hindern, höhere Bereiche zu erreichen. Die Geistlichkeit von jemandem abzuerkennen, ist oft der erste Schritt, jemanden für ungültig zu erklären oder zu löschen bzw. zu canceln. Und diese Form der Löschkultur wird mittlerweile zu oft in Kirchen ausgelebt. Viele sind deshalb bereits vom Glauben abgefallen. Der Mob, also diejenigen, die sich mit der Bibel gar nicht beschäftigen, sondern den Pastor verehren, die machen da natürlich mit und verfolgen Menschen regelrecht. Das Wort ist nicht da, um Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Das Wort ist nicht da, damit Leiter ihre Gemeindemitglieder unter ihrem eigenen Niveau halten können. Das Wort ist dazu da, um Menschen frei zu machen, damit sie sich in Gottes Gegenwart voll und ganz entfalten können. In Johannes Evangelium Kapitel 8 lesen wir, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und etwas weiter lesen wir, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Das Wort macht frei. Es schränkt uns nicht ein. Die Wahrheiten, die wir im Gotteswort finden, machen uns frei. Und dazu zählen auch die Regeln, die Gott uns gegeben hat. Gottes Regeln und Gesetze machen uns frei, wenn wir sie richtig anwenden, wenn wir sie richtig ausleben. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, ich möchte Jesus nie so erleben. Ich möchte nie, dass Jesus mir solch eine Frage stellen muss. Ich möchte nie das Wort benutzen, um andere Menschen zu manipulieren und unter meinen eigenen Möglichkeiten zu halten. Menschen sollten an dem Wort Gottes wachsen. Und sie sollten über sich hinaus wachsen. Gottes Wort erhöht den Menschen. Gute Leiterschaft möchte, dass Menschen immer über sich hinaus wachsen. Dass sie mehr werden, als sie jetzt sind. Das manipulierte Wort jedoch dient dazu, den Menschen zu erniedrigen und zu knechten. Leiterschaft, die mit diesem manipulierten Wort arbeitet, möchte nicht, dass Menschen über sich hinauswachsen. Sie möchten die Menschen möglichst unter sich halten. Und was die Pharisäer hier machen, ist genau das. Sie haben die Regeln und Gesetze Gottes, die den Menschen zu Höherem verhelfen sollen, zu ihren persönlichen Gunsten ausgelegt, um Menschen zu erniedrigen und unter sich zu halten. Sie betreiben hier Machtmissbrauch. Und im weiteren Verlauf macht Jesus ihnen deutlich, wie heuchlerisch ihr Vorwurf gegenüber den Jüngern ist. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das. David nicht und auch seine Männer nicht. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Jesus erwähnt hier eine Begebenheit, die wir heute im Alten Testament wiederfinden. Dort passiert Ähnliches. Es ist Sabbat. König David ist mit seinen Männern unterwegs und die bekommen Hunger. Und sie bedienen sich an dem Brot, das Gott geweiht war. Es bedeutet, es war nur den Priestern geweiht. Nur sie durften das essen. Und warum durften sie das essen? Weil die Priester selbst am Sabbat Dienst getan haben und danach natürlich Hunger hatten. Arbeiten war am Sabbat verboten. Die Priester haben es dennoch getan. Und Jesus zeigt das auf. Und das müssten die Schriftgelehrten eigentlich wissen, aber sie ignorieren es. Das Wort Gottes ist keine Tüte Studentenfutter, wo wir uns die Rosinen rauspicken können. Es ist mehr als das. Es ist rein. Es macht uns vollständig. Es ist vollständig. Und in der Vergangenheit haben viele Menschen ihr Leben gelassen dafür, dass dieses Wort für alle Menschen zugänglich ist in Form der Bibel. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass solche Gemeinden bestehen können, in denen so viel geistliche Manipulation betrieben wird? Und das liegt daran, weil man die Leiter nicht mehr hinterfragt. Man nimmt alles blind an. Und ich bin froh, dass wir hier in dieser Gemeinde eine andere Kultur pflegen. Wir sagen das immer wieder, jeder von euch ist dazu aufgerufen zu prüfen. Prüft das Wort Und wenn ihr etwas nicht versteht, dann fragt, hinterfragt. Wer Gottes Wort nicht sein Leben bestimmen lässt, der lässt es zu, dass irgendein erbärmlicher, fehlgeleiteter, manipulativer Leiter es tut. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir hier wachsam sind und aufeinander Acht geben. Denn ich weiß, was es bedeutet, geistlich manipuliert zu werden. Besonders schlimm ist es, wenn du von klein auf in solch einem manipulativen System aufwächst und es nicht anders kennst und im Erwachsenenalter dann all diese menschengemachten Regeln und Gesetze dich regelrecht erdrücken. Wenn man denkt, dass man ein schlechter Christ ist. Alles, was in solchen Gemeinden passiert, ist auf die Leitung und deren Wohlergehen ausgerichtet. Aber nichts davon zeigt auf Jesus. Und wer dagegen spricht, der wird gecancelt, der wird gelöscht. Und hier hört der Spaß auf bei Jesus. Habt keine Angst vor der Reaktion, wenn ihr Dinge hinterfragt. An der Reaktion werdet ihr eine gesunde Gemeinde und eine gesunde Leiterschaft erkennen. Ich habe wahre Freiheit erlangt, indem ich mich auf die Suche begeben habe im Wort Gottes. Wer sucht, der wird finden. Und ich habe meinen Jesus gefunden. Amen. Und er hat mir einige Ansichten und Denkweisen um 180 Grad gewendet in Richtung einer gesunden biblischen Kultur. Und obwohl Jesus hier so klare Worte findet, gibt es einen Lichtblick. Sogar für diese Menschen, die das Wort so missbrauchen und andere Menschen fehlleiten. Nachdem Jesus sagt, dass die Priester auch an Sabbat Dienst tun, obwohl das tatsächlich verboten war und somit auch gegen die Regeln verstoßen, sagt er, trotzdem sind sie frei von Schuld. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass dieses Wort so rein ist. Es erhebt nicht nur den, der ein gerechtes Leben lebt, es bietet dem, der Falsches tut, auch eine Tür, um zurück auf den richtigen Weg zu finden. Wir haben gelesen, und ich sage euch, hier geht es um etwas Größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Die Antwort auf Cancel Culture sollte nicht Cancel Culture sein. Wichtiger als alle Regeln zu befolgen, ist, dass wir mit Liebe miteinander, in Liebe miteinander umgehen. Markus 2, 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Gottesdienste sind da, damit Menschen hier gemeinsam Gott ehren können. Gottesdienste sind keine Spielwiese für machtsüchtige Leiter, wo sie sich mal austoben können, mit Regeln und Gesetzen, die man biblisch nicht rechtfertigen kann. Die Pharisäer nutzen den Sabbat, um Menschen zu knechten, statt Gott zu ehren. Die Pharisäer nutzen den Sabbat, um Menschen, die ihnen nicht ins Bild passen, zu canceln. Und sie merken nicht mal, dass sie an diesem Tag versuchen, Gott selbst, Gott persönlich zu canceln. Für Jesus wäre es eine einfache Sache gewesen, die Situation für sich zu entscheiden. Es wäre sehr einfach für ihn gewesen, die ganze Stimmung zu drehen. Aber er tut es nicht. Er demonstriert, wie rein das Wort doch ist. Die Werte, die diese Bibel vermittelt, das sind keine Einbahnstraßen, die gelten für alle. Er demonstriert, dass dieses Wort durch keine menschliche Ungerechtigkeit korrumpiert werden kann. Er lebt das Gesetz richtig aus. Es gibt eine Begebenheit, da fragen die Jünger Jesus, was ist das, was das höchste Gebot sei unter den vielen Geboten und Regeln. Und Jesus nennt das Gebot, in dem alle anderen Gebote und Forderungen enthalten sind. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ist das leicht? Ich sage dir klar und deutlich, nein, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, jemanden zu lieben, der dich manipuliert und ausnutzt. Es ist nicht leicht, jemanden zu lieben, der dir etwas Schlechtes tut. Aber gleichzeitig ist es auch nicht unmöglich, denn es ist das Wort von Jesus. Da, wo es mir schwerfällt zu vergeben, da bitte ich Jesus, die Schritte mit mir zu gehen, die zur Vergebung führen. Und er tut es. Und gibt es dabei Rückschläge? Ja, die gibt es natürlich. Aber Jesus ist geduldig. Wir sollten nämlich danach streben, so zu vergeben, wie Jesus es meint. In dieser Begebenheit wird klar, wie unsere Reaktion auf Cancel Culture sein sollte. Wie reagiere ich, wenn ich gecancelt werde? Wie vergebe ich solchen Menschen? Um das mal auf 3 Punkte herunterzubrechen. Erstens, konfrontiere die Betroffenen. Zweitens, benenne das Problem direkt. Drittens, trotz aller Direktheit, weise trotzdem auf Jesus. Und all die 3 Dinge tut Jesus. Jesus konfrontiert sie. Jesus kommuniziert nicht über Dritte, sondern direkt zu den Pharisäern. Er benennt die Dinge klar und deutlich. Und zweitens, Jesus benennt das Problem, indem er sagt, dass sie nicht gut sind in dem, was sie machen. Sie haben nicht richtig gelesen. Sie legen nicht richtig aus. Und als drittes und trotz aller Direktheit weist er darauf hin, dass es einen Weg gibt, zu dem Punkt zurückzugehen, wo man falsch abgebogen ist. Und das sind alles Dinge, die eine Löschkultur nicht tut. Das ist Vergebung, wie Jesus es sich vorstellt. Das ist wahre Vergebung. Viele sagen, sie vergeben, und ich persönlich habe mich auch schon oft dabei erwischt, ohne je mit den Personen direkt gesprochen zu haben. Oder ohne je benannt zu haben, was nicht richtig ist. Und das Allerwichtigste, ohne je auf Jesus gezeigt zu haben. Das ist eine scheinheilige Vergebung. Wenn nicht sogar feige. Denn damit verwehrst du dem, der dir Unrecht tut, die Möglichkeit, seinen Fehler zu erkennen und Buße zu tun und zurückzufinden zu Jesus. Vergebung, die bei mir endet, hat keine Kraft. Aber Vergebung, die zu Jesus führt, Vergebung, die auf Jesus zeigt, setzt Kräfte frei, die es möglich machen, Herzen zu verändern. Denn er ist derjenige, der am Kreuz gestorben ist und damit ein wahres Gegenpol zur Löschkultur gesetzt hat. Und er macht mehr als deutlich klar, dass er es ist, der über allem steht. Er steht über dem Sabbat. Er steht über denen, die Rechtes tun, aber er ist es auch der, der über denen steht, die Falsches tun. Und nicht wir mit einer fehlerhaften Löschkultur. Und weil das so ist, ist wahre Vergebung möglich. Und das ist die Vergebung, die wir praktizieren sollten. Eine wahre und reine Vergebung. Lasst uns sehend vergeben, statt blind zu richten. Das Gegenpol zur Löschkultur ist Vergebung, die zu Jesus führt. Weil Löschkultur heftet die Sünde an den Menschen. Vergebung löst den Menschen von der Sünde. Löschkultur verweigert zu vergessen. Vergebung verweigert sich zu erinnern. Löschkultur hält die Lüge hoch. Aber Vergebung hält die Wahrheit hoch. Löschkultur verherrlicht sich selbst. Und Vergebung verleugnet sich selbst. Löschkultur verachtet Gott. Vergebung verherrlicht Gott. Löschkultur erklärt den Menschen für ungültig. Wahre Vergebung erklärt die Sünde für ungültig. Das ist die wahre Vergebung, die wir alle erfahren haben und möglichst viele noch unbedingt erfahren sollen. auch die, die uns Unrechtes tun. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jesus hat unseren Schuldschein gelöscht. Er hätte jederzeit uns löschen können, aber er hat sich entschieden, die Sünde von uns zu trennen und die Sünde zu löschen. Wir können ihm so dankbar sein. Ich weiß nicht, wie deine Situation heute hier ist, ob du dich in einer Situation befindest, in der du gelöscht wurdest, in der du gecancelt wurdest. Oder vielleicht sogar entdeckt hast, dass da Situationen gibt, wo du andere cancelst. Durch bestimmte Dinge, die du sagst. Und vielleicht hast du auch heute festgestellt, dass die Vergebung, die du praktiziert hast bisher, dass das nicht die Vergebung ist, die Jesus von uns erwartet, die wir praktizieren sollen. Er möchte nicht, dass wir oberflächlich vergeben. Er möchte, dass wir die Dinge anpacken, dass wir die Dinge klar und deutlich ansprechen, dass wir miteinander reden, statt übereinander. Und ich denke, ich habe den Eindruck, dass Gott heute Herzen heilen möchte. Er möchte dir heute begegnen und er möchte dein Herz heilen. Alte Verletzungen löschen, sodass du neu beginnen kannst. So wie er es damals bei einem Zachäus gemacht hat. Er hat Zachäus gesehen, als er im Baum war und unbedingt einen Blick auf Jesus haben wollte. Er ist darüber hinausgegangen. Er ist zu Zachäus nach Hause gegangen und hat bei ihm gespeist. Ungeachtet dessen, was die Leute gesagt haben, die die Löschkultur damals ausgelebt haben. Und als die ganzen Pharisäer die Frau gejagt haben und sie steinigen wollten, in dem Moment hat Jesus einen Raum der Gnade geschaffen. Einen Raum der Gnade, in dem er die Sünde von den Menschen getrennt hat. Und die Frau hat es erlebt, was das Gegenteil der Löschkultur ist. Wahre Vergebung. Er hat die klar und deutlich benannt, was falsch ist, aber er hat ihr auch klar und deutlich gezeigt, wie es weitergehen kann, wenn sie von der Sünde lässt. Und ich finde, das ist das, was Jesus heute tun möchte. Er möchte dir einen neuen Weg aufzeigen. Wir werden jetzt ins Gebet gehen und du kannst gerne mit Gott eine Entscheidung heute treffen, in welchem Bereich du auch mit diesem Thema verknüpft bist in deinem Leben. Geh ins Gebet, mach Dinge fest mit Gott und triff heute eine Entscheidung, wie es weitergehen soll. Lass uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns das Wort gegeben hast, Herr. Und ich danke dir dafür auch, egal wie schief wir abbiegen, egal wie viel wir falsch machen, trotzdem bist du mit deiner Liebe da. Auch wenn du uns manchmal sehr direkt zurechtweist und es im ersten Moment sehr hart vorkommt, bist du trotzdem da, um uns auch gleichzeitig zu trösten. So wie es ein liebender Vater es tut. Und Vater, ich bitte dich, du siehst jetzt jeden Einzelnen, der jetzt eine Entscheidung trifft, Herr. Du siehst, wo sie sich gerade befinden und du weißt, in welcher Weise sie mit diesem Thema Cancel Culture verknüpft sind, Herr. Ob es jemand ist, der ein Opfer davon ist oder ein Täter ist, du bist da. Dein Wort ist für alle da. Dein Wort schließt niemanden aus. Dein Wort erhebt alle. Herr, und ich stelle unsere Gemeinde unter deinem Schutz, Herr, bei all dem, was da draußen abgeht, Herr. Wir wollen deinem Wort folgen. Dein Wort soll unser Licht sein. Ich stelle heute auch unsere gesamte Leiterschaft unter deinem Schutz, Herr. Dass wir immer wieder uns an dich wenden, Herr. Und fragen, wie du es meinst. Herr, ich bitte dich, dass du uns da begleitest, Herr. Und dass du uns deinen Segen gibst, Herr. Dass du uns durch dein Wort gegeben hast, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns heute nochmal erinnerst, dass du uns siehst. Egal, wer uns löscht, egal, wer uns ablehnt, du siehst uns. Du suchst uns und du findest uns. Und heute klopfst du an Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass du einfach da bist, Herr, und uns in diesem Prozess jetzt begleiten wirst, Herr. Es ist nicht leicht, wahre Vergebung so auszuleben, wie du es beibringst, Herr. Aber ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, dass du uns dabei begleitest, Schritt für Schritt. Und auch wenn wir immer zurückfallen, auch wenn wir in alte Muster zurückfallen, bist du trotzdem da. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht zurückfallen. Hilf uns, dass unsere Herzen nicht hart werden, weil wir Rückschläge erleben. Und weil das kannst nur du, deshalb bitten wir dich, Herr, dass du da bist und dass du uns in diesen verschiedenen Prozessen einfach begleitest, Herr. Jeden einzelnen segnest, Herr. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.